Was sagt das Urteil genau aus und was hat es für Auswirkungen jetzt insbesondere natürlich für Hessen erstmal in erster Linie?
Das ist ja das Problem. Also am Ende ist man schon so froh, wenn man einen vernünftigen Preis bekommt mit den Krankenkassen, dass man sich so richtig gar keine Gedanken mehr macht. Was steht denn sonst noch in dem Vertrag drin?
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2Go-Podcast. Heute ganz besonders aus Hamburg. Und wir haben heute auch wieder einen ganz besonderen Gast mitgebracht und würde ich dich bitten, Babette, dass du ihn uns gerne hier vorstellst. Und was ich vielleicht noch sagen möchte, wir waren schon mal hier an dieser Stelle. Wir sind wieder im Autohaus NIO in Hamburg und die haben uns einfach die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, wo wir uns sehr drüber freuen und auch an dieser Stelle schon mal gerne bedanken wollen.
Absolut. Und wenn du wissen willst, wie es hier aussieht, geh auf YouTube vorbei. Da kannst du uns direkt auch angucken und kannst auch unseren heutigen Interviewgast sehen. Wir freuen uns sehr, heute zu begrüßen Dr. Tim Unger aus Hannover. Ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Medizinrecht in der Kanzlei Rüping Unger in Hannover. Seit fast 20 Jahren setzt er sich für die Rechte von Betrieben im Gesundheitswesen ein, also auch für Taxi- und Mietwagenunternehmer, wenn es um Krankenfahrten und Vergütungen mit den Kassen geht. Tim Unger engagiert sich dafür, dass die Arbeit von Taxi- und Mietwagenbetrieben fair bezahlt wird und die Regeln für Verhandlungen endlich klarer werden. Sein Motto ist, die Zahlung einer leistungsgerechten Vergütung ist die Voraussetzung für dauerhafte Leistungsqualität im Interesse des Patienten. Lieber Herr Dr. Unger, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
In Hamburg?
Ja, super gerne. Schön, dass Sie den Weg von Hannover bis nach Hamburg gemacht haben. Ja,
ja.
Sowohl mit Öffis als auch?
Mit dem Taxi ist er hierher gekommen.
So ist das. Ja. Erst mit der Bahn und dann mit dem Taxi hierher, ja.
Mögen Sie uns erzählen, wie es so war? Haben Sie eine gute Erfahrung gemacht? Wie war es mit dem Taxi?
Ich habe eine gute Erfahrung heute gemacht mit der Bahn. Mit der Bahn ist es nicht immer so, dass man gute Erfahrungen macht. Aber auch mit dem Taxi habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und da habe ich auch nur ganz, ganz selten bis jetzt schlechte Erfahrungen gemacht. Also das Taxi ist, wenn man wählen kann zwischen Bahn und Taxi, sicherlich das zuverlässigere Verkehrsmittel. Aus meiner Sicht jedenfalls.
Also Sie hatten einen Dienstleister an Ihrer Seite, als Sie eingestiegen sind.
So ist es.
Haben Sie sich jemanden ausgesucht einfach oder sind Sie ins Erste eingestiegen?
Nee, also ich glaube, man muss ins Erste einsteigen. Jedenfalls wird das immer so gern gesehen, dass man das so macht und deswegen versuche ich mich da auch dran zu halten.
Okay, schön. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir haben ein bisschen was an Fragen vorbereitet für Sie. Sie sind für uns ein super spannender Gast, weil die Krankenfahrten in Deutschland werden nicht weniger, es werden irgendwie immer mehr und Sie haben was ganz Tolles in Hessen geschafft mit einem Mandanten und darüber reden wir heute einfach mal.
Ja, super.
Babette, hast du eine Frage schon?
Ja, ich habe einige Fragen.
Ich auch.
Wer sind Sie und was treibt Sie an, in Ihrer Arbeit sich für die Taxi- und Mietwagenbranche einzusetzen?
Ja, ich habe mich eben vor 20 Jahren direkt nach meiner Ausbildung entschieden, Anwalt zu werden und habe im Prinzip angefangen, dass ich so Konzessionen für qualifizierte Krankentransportunternehmer eingeklagt habe. Das war damals ein großes Thema.
Was heißt das in Deutsch für mich als nicht Taxi-Unternehmerin?
Ich habe da schon ein bisschen. Ja?
Also wenn Sie qualifizierten Krankentransport machen wollen, dann brauchen Sie eine Genehmigung und die Genehmigung kriegen Sie vom Träger des Rettungsdienstes und das hängt so ein bisschen davon ab, ob die Voraussetzungen für die Genehmigung vorliegen. Das heißt, der öffentliche Rettungsdienst darf nicht beeinträchtigt werden und das ist damals sehr restriktiv ausgelegt worden. Da gab es dann viele Streitigkeiten, man hat die Genehmigung nie bekommen. Und ich habe aber relativ, also vor Gericht waren wir recht oft erfolgreich und dann schloss ich eben gleich die zweite Frage an der Unternehmer. Jetzt habe ich eine Genehmigung, jetzt darf ich fahren, aber ich brauche natürlich auch Geld für die Leistung und was mache ich jetzt? Oder die sind erstmal zu den Krankenkassen gegangen und haben dann da irgendwie Vorschläge bekommen, die im Prinzip völlig inadäquat waren und die brauchten dann auch Unterstützung und mir ist das eben auch relativ früh aufgefallen, dass das eigentlich eine ziemlich ungerechte Situation ist. Also der kleine Unternehmer sitzt da quasi mehreren Krankenkassenvertretern gegenüber und muss da im Prinzip mit den Verhandlungen führen. Das ist ein großes Ungleichgewicht. Auch weil ja die Krankenkassen auch an der Stelle viel getan haben, um das Ganze zu professionalisieren. Früher ist das irgendwie regional geregelt worden, diese Vertragsarbeit. Jetzt haben die da zentrale Abteilungen fürs ganze Land zuständig und so weiter. Und die da sitzen, die haben ja mit Versicherten nichts zu tun. Die machen wirklich bei den Krankenkassen nur diese Vertragsgeschichten. Und da ist es schon sinnvoll, sich ein bisschen professionell aufzustellen. Und was mir in dem Bereich auch ins Auge gefallen ist, gerade am Anfang meiner Tätigkeit, ist, dass es so eine riesige Diskrepanz gibt zwischen dem, wie es theoretisch sein sollte und wie es tatsächlich gemacht wird.
Praxis läuft, ja.
Also man kommt aus dem Studium oder aus dem Referendariat und weiß, das sind öffentlich-rechtliche Verträge, die die Krankenkassen da abschließen. Die Krankenkassen sind Behörden, da gibt es bestimmte Regeln, die einzuhalten sind. Das ist ein Verwaltungsverfahren und tatsächlich die Realität ist eine vollkommen andere. Deswegen sage ich auch immer, wenn ich mal Referendare habe oder so, dann sage ich denen immer, guckt euch mal die Urteile jetzt vorher an und wie es so laufen soll. Und dann machen wir mal tatsächlich so eine Verhandlung und dann hinter mir erzählt er mir, was von dem Urteil irgendwie eingehalten worden ist oder ob die Praxis dem entspricht, wie es theoretisch gesehen wird. Und da gibt es riesige Diskrepanzen aus meiner
Sicht. Das war ja dann auch so ein bisschen, ja, das war so die erste Art der Personenbeförderung, die sie sich gekümmert haben. Und dann haben sie wahrscheinlich dann irgendwann festgestellt, da gibt es nicht nur den Qualifizierten, der ja auch in jedem Bundesland nochmal oft anders geregelt ist, sondern wir haben natürlich dann auch die Krankenfahrten, über die wir heute ja natürlich in erster Linie sprechen. Und da haben sie dann sofort auch in die Taxibranche einen Kontakt reinbekommen.
Genau, es ist ja oft auch so, dass es Unternehmen gibt, die beides machen. Die machen eben nicht nur qualifizierten Krankentransport, sondern machen auch Krankenfahrten und alles mögliche andere. Das heißt, mein Spektrum hat sich erweitert, einmal in diesem Befahrtenbereich, aber auch im Bereich der anderen Leistungserbringer, die eben im Gesundheitswesen Pflege machen oder Intensivpflege, Rettungsdienst, Reha-Einrichtungen und so weiter. Da nimmt dann dieses Ungleichgewicht ein bisschen ab. Ja, also wenn Sie da für eine stationäre Pflegeeinrichtung verhandeln, da haben Sie einen Geschäftsführer vielleicht dabei, einen Prokuristen, noch eine PDL und so weiter. Schon personenmäßig ist es so ein bisschen anders. Die Unternehmen werden größer. Ungleichgewicht ist immer noch massiv da zu den großen Krankenkassen, das ist klar. Aber es ist eben nicht so erforderlich, das Ungleichgewicht auszugleichen wie bei den Transportunternehmen, wo es ja ganz typisch ist im Prinzip, dass ich da mit dem Inhaber sitze und der aber auch fährt, wenn Not an mal Mann ist und also wirklich also im operativen Geschäft noch drin ist.
Also kennen Sie unsere Branche ganz gut, glaube ich. Ne? Durch die ganzen Unternehmer, die Sie in den vielen Jahren dann kennengelernt haben, können Sie ganz gut beurteilen, was wir da draußen alles so machen.
Klar,
ja. Okay, ja, schön. Ja, dann würde ich ganz gerne vielleicht auf das Thema des Urteils kommen, was Sie in Hessen, ja, darf ich sagen, erstritten, kann man das so sagen? Ja,
kann man so sagen,
schon erstritten haben. Das heißt, Sie hatten einen Mandanten, der für Sie mit Ihnen losgegangen ist. Und da würde mich einfach interessieren, was sagt das Urteil genau aus und was hat es für Auswirkungen, jetzt insbesondere natürlich für Hessen erstmal in erster Linie, aber auch vielleicht sogar auf Bundesebene?
Ja, es ging eben in dieser Entscheidung um Auskunfts- und Herausgabeansprüche nach dem hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz. Und das Interessante ist eben, dass das Gericht ganz klar festgestellt hat in dem rechtskräftigen Urteil, dass die in Anspruch genommene Krankenkasse, das war in dem Fall die AOK Hessen, eine auskunftspflichtige Stelle im Sinne dieses Informationsfreiheitsgesetzes ist. Und Auskunft darüber geben muss in der begehrten anonymisierten Form, was sie für Verträge im Hinblick auf Liegemietwagen und Tragestuhlfahrten mit anderen Unternehmern abgeschlossen hat. Also darum ging es. Das wollten die natürlich überhaupt nicht, diese Auskunft zu erteilen. Und das Gericht hat klipp und klar gesagt, nee, so wie ihr das da abgelehnt, so geht das nicht. Das sind keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Jedenfalls nicht, wenn ihr nicht vorher mal die anderen Unternehmen fragt, ob die überhaupt was dagegen haben, dass ihr das anonymisiert, muss man ja sagen, anonymisiert gibt. Und Aufruhr, also es ist jetzt nicht die erste Entscheidung, die es gegeben hat. Es hat in den letzten Jahren schon immer mal wieder Entscheidungen gegeben. Aber Aufruhr hat es eben gegeben, weil dann die verpflichtet waren, alle 250 Unternehmen in Hessen, die solche Verträge abgeschlossen haben, eben anzuschreiben und zu sagen, hier, wir haben hier so ein Auskunftsbegehren. Habt ihr was dagegen, dass wir das rausgeben? Da haben sie sich auch sehr geziert. Also das Verwaltungsgericht hat das klipp und klar gesagt, dass das so gemacht werden muss. Aber die wollten nicht so richtig. Jetzt mittlerweile haben sie es gemacht.
Und sind auch nicht in Berufung gegangen, ne?
Also sind nicht in Berufung gegangen, hat mich ein bisschen gewundert, aber haben sie nicht gemacht. Allerdings hat das für die Berufung zuständige Gericht, der Hessische Verwaltungsgerichtshof, vor ein paar Jahren schon mal eine Entscheidung getroffen, auch in einem Verfahren, an dem ich auch als Anwalt beteiligt war, wo die eigentlich zwar auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes, aber sind ungefähr vergleichbare Regelungen, im Prinzip schon klipp und klar gesagt haben, das sind keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, das muss rausgegeben werden. Und insofern hätte eine Berufung aus meiner Sicht wenig Aussicht auf Erfolg gehabt. Okay. Berufung wurde auch nicht zugelassen vom Verwaltungsgericht. Aber es hätte natürlich Zeit gebracht der Kasse. Ja, das dauert ja, so ein Gerichtsverfahren dauern leider lange.
Wie lange war das jetzt? dieses Verfahren?
Das hat ungefähr 2 Jahre gedauert. Das ging sehr schnell. Also
ist das schnell?
Ich sagen. Das war für meine Verhältnisse oder was man so gewohnt ist, war das schnell und ist auch ohne mündliche Verhandlung entschieden worden. Mhm. Also die haben sich gedacht, das ist so klar, die ganze Sache, da braucht keiner
nicht treffen,
zu uns zu kommen.
Uns nicht treffen. Das Geld können wir uns sparen für das Treffen. Ja.
Okay. Genau, und insofern war das erfreulich. Ja.
Mhm. Jetzt ist es ja was für Hessen. Heißt das, dass wir das auch irgendwie mit den anderen Bundesländern nehmen können? Oder dass andere Krankenkassen jetzt darauf achten, was für Zusammenhänge können wir da den Hörern mitgeben und den Zuschauern, die in anderen Bundesländern unterwegs sind, wo es um diese Transparenz geht?
Ja, es hat in zweierlei Hinsicht Relevanz, die über Hessen hinaus geht. Zum einen ist ja die in Anspruch genommene AOK Hessen hat ja auch über die anderen AOK ja auch Vertragsbeziehungen in anderen Bundesländern. Also wenn ich jetzt als Versicherter der AOK Hessen in einem anderen Bundesland befördert werde, dann zahlt ja die AOK Hessen automatisch das, was die dortige AOK mit den Leistungserbringern vereinbart hat. Das heißt, die AOK Hessen weiß auch, was ansonsten im gesamten Bundesgebiet vereinbart worden ist. Und man könnte sie auch diesbezüglich natürlich fragen oder so ein Auskunftsbegehren geltend machen, wie es juristisch heißt. Insofern beschränkt es sich nicht auf Hessen und unabhängig davon, gibt es ja in fast allen Bundesländern solche Informationsfreiheitsgesetze. Ne? Wir haben das, und es gibt es auf Bundesebene auch, das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes. Und die meisten für uns relevanten Kassen unterliegen auch diesem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes. Weil wenn ich in mehreren Bundesländern tätig bin, dann unterfalle ich auch automatisch diesem IFG. Und das ist ähnlich konzipiert. Da gibt es auch eben diesen Auskunftsanspruch. Auch danach sind Krankenkassen auskunftsverpflichtete Stellen. Und kann ich unter bestimmten Voraussetzungen diese Auskunftsansprüche geltend machen. Und wenn das keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind nach diesem hessischen Gesetz, dann wäre es auch fernliegend davon auszugehen, dass es nach den anderen Gesetzen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind. Und der hessische Verwaltungsgerichtshof hat in dieser Entscheidung, die ich eben erwähnt habe, auch im Hinblick auf das Bundes-IFG entschieden und gesagt, nein, also die anonymisierten Entgelte, die die Krankenkassen vereinbart haben, sind keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.
Und es ist ja gerade dafür auch spannend, gerade im liegend-tragischen Bereich haben wir halt sehr viele unterschiedliche Verträge in Hessen und keiner weiß so genau, was hat der andere. Und
genau, und das würde mich auch interessieren. Warum ist denn das für die Unternehmen relevant, dass das aufgedeckt wird sozusagen? Also ich sehe so ein bisschen in Memory auf dem Tisch liegen, ja, mit unterschiedlich. Also wir sehen die Motive nicht und das Urteil hat jetzt dazu gesorgt, ja, dass die unterschiedlichen Memory-Teile auch umgekehrt werden. Ja, warum ist es für die Unternehmen wichtig zu wissen, welche Memory-Karten im Spiel sind?
Naja, weil im Anwendungsbereich von 133 SGB V, das ist die Vorschrift, die regelt, dass für Krankentransporte, Krankenfahrten, Vereinbarungen oder Entgelte mit den Krankenkassen vereinbart werden, im Prinzip die Preise, die vereinbart sind für vergleichbare Leistungen mit vergleichbaren Leistungserbringern, ein preisbildendes Element sind. Also das ist ganz wichtig. Und wenn Sie jetzt hingehen zu einer Krankenkasse und sagen, ich will Krankenfahrten machen, jetzt beispielsweise Liegemietwagen, was bietet er mir denn an? Dann sagen die irgendwas und wenn sie dann fragen, kommen sie darauf.
Preis, ja.
Klar, einen günstigen Preis und dann fragen sie, kommen sie auf uns und sagen, das ist das, was wir hier so vereinbaren.
Was ortsüblich ist bei Ihnen.
Und dann kommt manchmal noch, je nachdem wie forscht die sind oder so, dass sie dann auch noch so sagen, keiner kriegt hier mehr und so weiter. Ja. Und im Moment war es ja immer so, dann haben wir gesagt, ja, ist jetzt eine Behauptung, aber belegt es mir mal. Mhm. Und dann kam eben das reflexartig Datenschutz, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Mhm. Und dann wird so eine absurde Argumentation abgespielt, die einfach nicht passt. Dann sagen die zum Beispiel so Sachen wie, ja, ihr Autohändler sagt Ihnen doch auch nicht, für welche Preise er die anderen die Autos verkauft oder so. Also da wird dann so ein Bezug zum Privatleben oder zum privaten Rechtsverkehr hergestellt. Der passt eben einfach nicht, weil die Krankenkassen sind eben Behörden. Ja, deswegen unterliegen sie auch diesen Auskunftsansprüchen. Also
Körperschaft öffentlichen Rechts, glaube ich, sagt man dazu auch.
Sie unterliegen einer Grundrechtsbindung, das heißt, sie müssen bestimmte Maßstäbe einhalten. Das ist eben nicht so ein Geschäft wie zwischen Privaten, sondern das ist im Prinzip eine öffentliche Körperschaft, die Leistungen vergütet und bestimmte Regeln einhalten muss. Und es ist ja dann immer, also im Gesundheitswesen immer so, dass natürlich das Wirtschaftlichkeitsgrundsatz gilt. Die Krankenkassen dürfen natürlich nicht mehr ausgeben, als wirtschaftlich ist, also dürfen kein Geld verschwenden. Und der Maßstab, was ist wirtschaftlich, was ist nicht wirtschaftlich ist, das ist natürlich schon das, was andere bezahlt bekommen, die vergleichbare Leistung erbringen. Und deswegen stehe ich so im Vergleich gar nicht so negativ gegenüber. Ich finde es schon richtig, dass wenn jetzt ein Unternehmer kommt und der sagt, ich will jetzt dreimal so viel haben, wie üblich ist, dass die Kassen sagen können, das kommt nicht immer in Betracht, das sind Versichertengelder, dem Gesundheitssystem geht es nicht so gut. Also dass da drauf geachtet wird, das finde ich richtig. Aber es kann nicht sein, dass pauschal behauptet wird, dass eine Vergütung ausreichend ist und dass man die vereinbart hat mit ganz vielen anderen. Und dann fragt man nach und dann heißt es, dann wird nur gemauert. Man kriegt ja dann auch über die Jahre auch mit, dass es eben dann sehr wohl irgendwie Vereinbarungen gibt, die höher sind. Und das sorgt natürlich für Verdruss. Also diese Transparenz ist ganz, ganz wichtig, weil die Krankenkassen damit rechnen müssen, dass irgendwelche Behauptungen, die sie aufstellen in den Vergütungsverhandlungen mit den Unternehmern, dass die auch überprüft werden.
Ja, genau. Ist es einfach valide auch in Bezug auf, was behaupte ich und was entspricht der Realität? Das heißt, es ist gut, um bei meinem Bild von Memory zu bleiben, wenn wir wissen, welche Karten noch im Spiel sind. Um auch eine bessere Verhandlungsgrundlage zu haben. Und das gilt ja auch, das haben Sie ja auch gesagt, das fand ich auch gut, auch es ist ja auch für die Krankenkasse dann klar, wenn dann ein Unternehmer kommt und das Dreifache verlangen würde, können die halt auch sagen, guck mal, es sind die Memory-Karten von den anderen, das bekommen die einfach dafür. Und das ist einfach nicht wirtschaftlich aus unserer Sicht und entspricht nicht dem Stand, was die anderen Unternehmen halt haben. Also es geht ja in beide Richtungen.
Genau. Und es ist ja auch so, dass, ich meine, das wissen Sie auch, wir haben in Hessen ja wirklich extrem unterschiedliche Preise. Mittlerweile sind sie schon etwas besser geworden, ja, weil wir auch mehr uns zusammengeschlossen haben zum Teil. Aber wir hatten so Preise im Liegen-Tragestuhlbereich, die lagen um die 30 Euro für eine Fahrt. Das stellen Sie sich vor, da sitzen zwei Menschen drauf, Fahrer, Beifahrer, ja, wir tragen die Leute hoch. Der zeitliche Aufwand ist ja alles bedeutend größer. Und es gibt halt Unternehmen, die das für das Geld einfach auch gemacht haben. Aus welchen Gründen auch immer, weil Sie gesehen haben, andere machen das auch, damit muss man irgendwie Geld verdienen. Vielleicht manchmal auch der unternehmerische Gedanke nicht komplett da gewesen, sage ich einfach mal. Und dann ist es schwer, wenn ich wirklich da David gegen Goliath dieses Spiel habe und sitzt vor so einer Krankenkasse und höre mir genau das an, was Sie eben gesagt haben. Sorry, hier gibt es nicht mehr in der Region. Fahren Sie dafür oder lassen Sie es? Und somit kann sich natürlich auch gar kein Markt entwickeln. Und das ist halt wirklich ein Riesenproblem, was ich jetzt auch damit hoffe, dass wir durch die Transparenz für die Unternehmerschaft in Hessen eine ganze Menge machen können. Ja. So, haben Sie dazu noch irgendeine kleine Ausführung? Was ich ja spannend finde, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass es wirklich nicht nur um Hessen dabei geht. Und das ist ja auch für unsere Zuhörer ganz interessant. Im Sitzendbereich ist es ja so, dass wir oftmals ja Rahmenverträge auch haben in vielen Bundesländern. Da ist es, glaube ich, nicht so spannend, weil da sind die Preise eh schon einheitlich. Aber überall da, wo sie in diesen Strukturen unterschiedliche Preise vergüten, die Kassen, ich glaube, da ist es richtig, richtig interessant für.
Ja, und Sie haben jetzt angesprochen, dass es so unterschiedliche Vergütungssätze in Hessen gibt. Aber wenn man mal die Bundesländer untereinander vergleicht, dann wird auch auffallen, dass es aus irgendwelchen Gründen Bundesländer gibt, da wird wesentlich besser vergütet als in anderen Bundesländern. Und dafür gibt es ja keine Gründe, gerade bei den Krankenfahrten sind ja die Regelungen bundesrechtlicher Natur. Und die Preise, also jetzt die Kosten für die Leistung, Sprit, Mitarbeiter und so weiter, die mögen sich graduell unterscheiden, aber da gibt es keine Grenze an der Bundesländergrenze. Das hängt einfach mit Verhandlungskultur zusammen, die sich herausgebildet hat, mit den Leuten, die da verhandeln, mit der Frage, wer weiß was. Und das ist einfach ungerecht. Es ist einfach ungerecht, dass es im Prinzip davon abhängt, was ich für die Leistung bekomme, in welchem Bundesland, ich mit welcher Kasse, unter welchen Voraussetzungen verhandle. Also es ist Zufall. Und auch das, was Sie eben gesagt haben, dass der eine Unternehmer in Hessen deutlich weniger bekommt als der andere, das hängt einfach vielleicht damit zusammen, dass er weniger gewusst hat. Er kannte weniger Leute. Er hat vielleicht einfach gedacht, als junger Unternehmer, er muss das jetzt unterschreiben, weil ihm das so gesagt worden ist, dass das die Preise sind. Er wusste nicht, was er für Möglichkeiten hat. Und das ist ungerecht. Und dieses auch diese Wissensdefizite, die dann auf Dauer im Prinzip zu einer wirtschaftlichen Benachteiligung führen. Die wollen ja diese Informationsfreiheitsgesetze auch gerade gerade eliminieren, weil es eben so wichtig ist, dass man einen ausreichenden Wissensstand hat, um seine Rechte auch durchsetzen zu können. Und wir wollen das eben nicht, oder der Gesetzgeber will das eben nicht, dass es da so Geheimwissen von Behörden gibt, und es gibt findige Leute, die kriegen raus, wie es läuft, und nutzen das dann für sich. Und es gibt andere, die sind weniger findig oder kennen einfach weniger Leute oder sind neu auf dem Markt, und die haben diese Informationen nicht und dann leiden dann wirtschaftlich an dem Informationsdefizit.
Okay. Wie gehen die Krankenkassen in der Praxis damit um, wenn Unternehmer genau diese Transparenz einfordern, und was für Argumente können wir gut gegenüber der Krankenkasse vorbringen, so also aus der Erfahrung, auch aus der Vergangenheit, bevor das jetzt passiert ist, was jetzt passiert ist?
Ja, also das Normale ist eben Datenschutz, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dürfen wir dir nicht sagen und so weiter. Also die Mauern eben ganz...
Kann man das über Hessen hinaus ganz genauso sagen? Ist das immer die gleiche Art und Weise, wie man mit den Unternehmern umgeht?
Ja, also standardmäßig eigentlich sage ich eigentlich, wenn mir irgendwas angeboten wird, also mache ich diese Auskunftsansprüche geltend. Und das sind ja nicht nur Auskunftsansprüche, die sich aus dem Informationsfreiheitsgesetz ergeben, sondern aus meiner Sicht ist diese Information essentiell in diesen Vergütungsverhandlungen. Also auch als Leistungserbringer. Als Leistungserbringer, der jetzt einen Vertrag mit den Krankenkassen haben möchte und dem die Krankenkassen sagen, wir geben das und das, weil das die üblichen Preise sind, gibt es einfach eine Nachweisverpflichtung der Krankenkassen. Und das lehnen die aber grundsätzlich ab. Völlig unabhängig davon, ob man es jetzt auf der Leistungserbringer-Ebene geltend macht oder ob man es auf Ebene des Informationsfreiheitsgesetzes geltend macht. Weil das Informationsfreiheitsgesetz, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, ist ja ein Jedermanns Recht. Jeder kann hingehen und diese Informationen haben. Also auch wenn ich jetzt als jemand, der mit Fahrtkosten überhaupt nichts zu tun hat, zur Krankenkasse gehe und sage, ich möchte das mal wissen, dann kann die Krankenkasse nicht sagen, das geht dich nichts an, weil du transportierst ja nicht.
Ja, okay, genau.
Okay. Ja, also das ist eben der Unterschied. Aber Leistungserbringer müssen diese Ansprüche auch haben. Und wenn die jetzt sagen, das sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse beispielsweise, dann würde ich den Unternehmen empfehlen, erstmal darauf hinzuweisen, dass sie ja nur anonymisiert diese Informationen haben wollen. Auch hier in dem Verwaltungsgerichtsverfahren haben wir es anonymisiert begehrt. Und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse liegen ja nur vor, wenn es einen individuellen Bezug zu einem Unternehmen
gibt. Wir wissen, Taxi Meier kriegt so viel, Taxi Müller kriegt das, klar, dann ist die Anonymisierung nicht vorhanden, ja.
Genau, das ist das erste Argument. Und das zweite ganz entscheidende Argument, und das geht auch immer total verloren, ist, dass es im SGB V selber Versichertenansprüche auf Auskunft gibt, was die Leistungserbringerbeziehung der Krankenkassen betrifft, die sogar einen Anspruch darauf geben, dass mir die Krankenkasse sagt, mit welchen Leistungserbringer sie Verträge über was zu welchen Preisen haben. Ja, das sind Leistungsansprüche im SGB V, die jeder Versicherte gegen seine Krankenkasse geltend machen kann.
Das könnte jetzt auch sein, wenn ich zum Arzt gehe, dass ich, wenn ich gesetzlich versichert bin, einfach sage, ja, was hast du da gemacht und was hat das gekostet?
Genau, das ist das Zweite. Also das ist, dass ich im Nachhinein als Versicherter, um so ein bisschen Transparenz herzustellen, erfahren darf, was ist mit meiner Krankenkasse abgerechnet worden. Aber flankierend dazu gibt es sogar die Möglichkeit, dass der Versicherte, bevor er sich entscheidet, einen Leistungserbringer in Anspruch zu nehmen, an seine Krankenkasse herantritt und sagt, was habt ihr denn im Angebot?
Mach mal ein Angebot.
Wer macht denn für euch was? Und dann hat sich der Gesetzgeber das so vorgestellt, um das Kostenbewusstsein auch der Versicherten zu stärken, ja, dass die eine vernünftige Auswahl treffen können, dass es diesen Auskunftsanspruch gibt. Und den hat außerdem auch jeder Vertragsarzt in Deutschland. Also jeder Vertragsarzt kann auch an die Krankenkasse herantreten und kann sagen, wen habt ihr denn in anderen Bereichen was habt ihr für Physiotherapeuten, was habt ihr für Krankentransporteure und so weiter. Und die müssen denen das geben. Und zwar nicht anonymisiert, mit den Preisen. Und da ist es doch ziemlich absurd, wenn dann in die IFG-Verfahren gesagt wird, das sind exklusive Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, das darf keiner wissen. Weil es gibt Krankenkassen ja mit Millionen Versicherten und Millionen Versicherten müssen die das gesetzlich offenbaren. Und den 300.000 Vertragsärzten bundesweit müssen sie es auch sagen. Also es ist einfach schlicht und einfach Blödsinn mit dem Betriebs- und Geschäftsgeheimnis.
Was mir da noch gerade einfällt, was ich auch immer wieder erlebe, in den Verträgen wurde uns dann halt von den Krankenkassen auferlegt, stillschweigen, das nicht zu erwähnen, was für Konditionen wir abgeschlossen haben. Ist das rechtlich überhaupt
durchsetzbar?
Ja, das ist ja durchsetzbar? Auch das Schöne. Ich habe ja unterschrieben, ja.
Das ist ja das Problem. Also man am Ende ist man schon so froh, wenn man einen vernünftigen Preis bekommt mit den Krankenkassen, dass man sich so richtig gar keine Gedanken mehr macht, was steht denn sonst noch in dem Vertrag drin. Nicht, ja. Dann ist man so glücklich, wenn man diese Tortur hinter sich hat und die Preise hat, dass man dann sagt, ach, wird schon alles alles glatt gehen. Und so gelingt es dann im Prinzip auch, so eine Verschwiegenheitsverpflichtungserklärung da rein zu schreiben, die ja in mehrerlei Hinsicht problematisch ist. Also wenn Sie jetzt mit einer großen Kasse Ihre Vergütungsverhandlungen abgeschlossen haben und haben da dann am Ende akzeptables Ergebnis erzielt, dann haben Sie ja nicht Lust, das noch mit 50 weiteren Krankenkassen zu machen. Das heißt, die Regel ist eigentlich, so kenne ich das jedenfalls, dass viele Unternehmer dann schlau sind und sagen, wir haben hier mit den und den großen Kassen das und das vereinbart und die kleine BKK, zu der geht man dann hin und sagt, hier, pass mal auf, das ist das, was ich mit der AOK vereinbart habe, gibt er mir das auch? Und dann sagen die in aller Regel ja und ich muss mit denen nicht nochmal stundenlang verhandeln. Das ist schon mal ausgeschlossen, wenn Sie das unterschreiben gegenüber der AOK. Das finde ich schlecht, weil Sie wollen ja eigentlich was anderes machen. Sie wollen Fahrten machen, Sie wollen sich darum kümmern, dass Sie Mitarbeiter bekommen als Unternehmer. Sie wollen ja nicht einen Großteil Ihrer Zeit damit verbringen, irgendwie mit 50, 60 Krankenkassen zu verhandeln. Deswegen ist das schon mal eigentlich ziemlich link, dass man Ihnen das unmöglich macht.
Aber ist, wenn ich es doch tue?
Ja, und mich würde interessieren, ich das unterschreiben als Unternehmer? Wenn die mir so einen Verschwiegenheitszettel vorlegen, kann ich auch sagen, nee, unterschreibe ich nicht. Geht auch.
Kriege ich halt keinen Vertrag.
Oder die Klausel. Oder also sind das zwei unterschiedliche Sachen? Einmal ist es ja der Vertrag individuell.
Und die Preisvereinbarung.
Und dann gibt es ja die Verschwiegenheitsklausel. Kann ich das voneinander trennen? Oder ist es in dem Moment, wenn ich den Preis unterschreibe, dass ich mitgefangen dieses Verschwiegenheitsding auch mit unterschrieben habe?
Nein, in aller Regel wird das ja von den Kassen als Kombination verlangt. Ne? Also die lassen da nicht zu, dass man irgendwas isoliert macht. Man muss einen Rahmenvertrag abschließen und entweder sind die Vergütungssätze da mit drin oder es gibt eine besondere Anlage mit den Vergütungsregelungen. Aber zu sagen, ich nehme jetzt nur die Vergütungsregelung und den Rest nicht, das funktioniert nicht, das ist verknüpft. Und das Schöne an dem Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden ist ja, dass die das auch sich damit auch ausdrücklich auseinandergesetzt haben. Also auch dort hatte die AOK gesagt, es gibt eine Verschwiegenheitsvereinbarung in dem Vertrag und deswegen sind wir auch rechtlich gegenüber den Unternehmern verpflichtet, dass wir das nicht rausgeben dürfen. Da stellt sich dann wieder die Frage, ich will es ja gar nicht in Bezug auf das Unternehmen, ich will es ja nur abstrakt haben, aber unabhängig davon hat das Verwaltungsgericht gesagt, nee, das geht nicht. Also es gibt gesetzlich diese Auskunftsansprüche nach dem Informationsfreiheitsgesetz und dann diese Klausel verstößt
ist im Prinzip
dagegen.
Nichtig in dem Vertrag.
Genau, auch wenn so, haben Sie es gesehen. Ich warne nur so ein bisschen immer davor, irgendwelche Dinge zu unterschreiben, von denen man weiß, dass sie nachteilig sind und sich dann darauf zu verlassen, dass irgendwann ein Gericht sagt, das ist nichtig. Also was rechtswidrig ist und was falsch ist, sollte man auch nicht unterschreiben. Und ich glaube auch, dass diese Klauseln jetzt verschwinden werden aus den Verträgen. Es gibt ja dieses rechtskräftige Urteil. Also ich meine, wenn es sie gestört hätte und wenn sie es total falsch gehalten hätten, hätten sie Berufung einlegen können. Das war auch etwas, über das der VGH noch nicht entschieden hat. Haben sie nicht getan und haben das dadurch akzeptiert. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass man unter Verweis auf dieses Urteil es durchaus schaffen kann, dass diese Klausel rausgenommen wird. Und sonst muss man mal über andere Dinge nachgehen, die es ja auch noch gibt. Es gibt ja Beauftragte für Informationsfreiheit in den einzelnen Ländern. Und wenn jetzt einer rechtskräftigen Entscheidung zuwider gehandelt wird und weiter solche Klauseln verwendet werden, dann wäre das eine Stelle, an die man sich wenden kann. Es gibt ja auch Rechtsaufsichtsbehörden der Krankenkassen, die auch darauf achten müssen, dass sich die Krankenkassen nicht rechtswidrig verhalten. Also da, glaube ich, kann man jetzt schon einen ganz guten Druck ausüben, dass solche Verschwiegenheitsklauseln, die es auch nur ganz selten gibt.
Wir brauchen Sichtbarkeit. Wir bringen Licht ins Dunkel, habe ich immer so schön gesagt, wenn wir mit den Krankenkassen verhandelt haben. Und das machen sie heute auch hier auch mit uns. Und ich glaube, wir werden das ja auch hier ordentlich verbreiten, damit die Menschen draußen einfach wissen, wenn sie sowas in ihren Verträgen sehen, dass wir da was gegen machen können. Ja,
ja, und das ist ja bisher schon total reichhaltig. Dann würde ich sagen, dann machen wir lieber noch eine schöne zweite Folge.
Wirklich?
Mit Dr. Oger.
Hätten Sie Lust
ja?
auf eine kleine Pause?
Ja. Einfach?
Ja? Dann geben wir jetzt erstmal ordentlich was essen, hauen uns den Bauch richtig voll, weil wir müssen noch dazu sagen, es ist gar nicht so warm hier in Hamburg. Aber hier im Raum schon, das heißt, hier ist irgendwie die Klimaanlage im Augenblick.
44,12 Grad,
Und man sieht es uns kaum an, ja? Aber innerlich schwitzen wir schon ganz schön, deswegen wir trinken jetzt mal ordentliches Wasser, norddeutsches, essen was und dann geht's gleich weiter. Also vielen Dank an dieser Stelle schon mal fürs Zuschauen, zu hören und...
Ja. Und auch die zweite Folge dazu wird auch nochmal richtig...
Ich glaube, Sie haben noch ein bisschen was mitgebracht, was noch spannend wird, ne, für die Zuhörer.
Wenn Sie gute Fragen haben, habe ich auch Antworten.
Ja, wir haben gute Fragen und nächste Woche gibt es für euch die Antworten dazu. Also gönn dir auch die zweite Folge zu dieser spannenden Folge, die doch die Gemüter erhitzt, oder Jens?
Allerdings. Und ich glaube auch, die Krankenkassen freuen sich drüber, dass wir einfach endlich mal drüber berichten.
Und zum Thema Konflikte für dich heute noch als Info. Du kannst dich noch für unseren Konflikte-Lösen-Workshop am 12.09. in Nordhessen anmelden. Alle Infos findest du unter der Podcast-Folge.
In diesem Sinne, bis gleich. Korridor.